Hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die, der zweite Tag auf der Data Unplugged. Gestern hatten wir so schön großartige Speakerinnen und Speaker schon da. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und heute setzen wir das fort. Ich bin einfach mal so über die Messe gelaufen, habe diese wunderschönen goldenen Mikros verteilt. Und der liebe Fabian von Snowflake ist jetzt der Erste, der gesagt hat, Alter, die Chance nehme ich, komm vorbei. Und ich freue mich natürlich mega, dass du da bist.
Ja, absolut.
Und ja, jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen über Snowflake sprechen. Ich glaube, die Marke ist vielleicht dem einen oder anderen durchaus bekannt. Aber vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen so einen kurzen Überblick, was so vielleicht der Fachbereich alles über euch wissen sollte, warum er euch braucht. Und vielleicht lässt du mich ab und zu dann auch nochmal eine Rückfrage stellen. Also, weil du könntest wahrscheinlich ja jetzt mehr als die 10 Minuten bestimmt pitchen, was deine großartige Firma alles so Schönes macht.
Ja, absolut. Also kann ich wirklich Stunden drüber sprechen, aber ich versuche jetzt mal auf die 10 Minuten eben auch einzugrenzen. Und ich finde die Idee übrigens toll, hier Leute einzuladen und auch das Format von dem Podcast hier ist eine tolle Idee. Freue mich auf das Gespräch heute. Ne? Genau, und ja, wo kommt Snowflake her? Wir sind jetzt gut 10 Jahre am Markt mit unserer Plattform und halt total gewachsen in dem Bereich, strukturierte Daten zu speichern. Wir waren mit die Ersten, die eben angefangen haben, das komplett cloud-nativ zu machen, und somit hatten wir halt wirklich bei vielen großen Unternehmen und auch kleinen den Vorteil, dass wir sagen konnten, wir haben einfach eine Lösung, die ihr nehmen könnt, um klein anzufangen und dann aber auch wirklich bis ins Unbegrenzte zu skalieren. Und so haben wir wirklich auch weltweit große Kunden in Deutschland allen vorweg, zum Beispiel Siemens, die wirklich zentral alle ihre Daten für analytische Zwecke in der Snowflake speichert, aber eben auch viele kleine, die dann wirklich davon profitieren, dass sie halt auch ja, ein paar Megabyte speichern können, die analysieren und dafür eben nicht besonders viel zahlen müssen. Genau, und was macht der Fachbereich jetzt damit am Ende, nur um auch auf deine Frage zurückzukommen? Das hängt halt wirklich komplett von der Industrie ab. Also wir haben halt Kunden aus dem Finanzwesen, wir haben Kunden aus dem Manufacturing, wir haben Kunden aus dem Retail, und eigentlich geht es immer darum, irgendwelche Analysen zu machen mit den Daten, und das halt entweder über große Mengen hinweg oder auch über komplexe Fragestellungen. Und dann geht es halt wirklich, fangen wir mal meine Versicherungswirtschaft an, um Claims Management. Also ich will einfach mal meine Schadensfälle analysieren, will die gruppieren und alles, was ich in dem Bereich dann eben tun kann, auch aus Fachanwendersicht. Und das ist ja auch ein Bereich, der sich entwickelt, ne? Weil wir haben ja ganz lange immer auf strukturierten Daten diese Analysen gefahren, und mehr kommen jetzt gerade unstrukturierte Daten hinzu, und das ist für uns dann auch ein spannendes Feld, um mit den Kunden gemeinsam neue Anforderungen eben zu bearbeiten, wie zum Beispiel wieder Schadensmanagement. Ich nehme zum Beispiel jetzt mal die Bilddaten auch in die Analyse mit rein und fange darüber an, automatisch eben Auswertungen zu fahren, und kombiniere das mit den strukturierten Daten.
Okay, also ist auf jeden Fall irgendwas, was man auf jeden Fall wissen sollte. Ich meine, unstrukturierte, wie du sagst, das wird auch immer wichtiger. Ich glaube, Snowflake als Name sollte man mal gehört haben. Was sind denn so, sag ich mal jetzt mal, wirklich Cases, wenn jetzt Leute auf euch zugehen oder jetzt auch hier auf der Data Unplugged? Was sind so deren Fragen, was sie bewegen? Was gibst du da immer so am besten mit?
Ja, also das Schöne ist halt, Snowflake ist im Markt bekannt, ne? Also ich hatte gestern eine Masterclass und habe mal in die Runde gefragt, das ist auch mal spannend, so ein Stimmungsbild zu kriegen, weil klar, in Amerika kennen uns noch mal mehr, hier dann ist es überschaubar, je nachdem, wen man fragt, aber in dem Raum war so 60%, würde ich ungefähr sagen, die Snowflake schon mal gehört haben, das kennen. Und dann sind die Gespräche natürlich auch unterschiedlich, weil es kommen dann zum Beispiel Leute an den Stand, die mich fragen hier, ich möchte irgendwie nicht-lineare Optimierung in Snowflake machen, welches Paket ich dafür am ehesten empfehlen würde. Und das ist natürlich ein anderes Gespräch, als wenn da jemand kommt, der Snowflake...
Was ist Snowflake überhaupt?
Ne? Also die Bandbreite ist halt wirklich da. Ne? Und das macht sie aber auch aus. Ne? Und wir sind mit einem großen Team draußen, haben wir diese Snowflake World aufgebaut mit den Tiny Houses, und das ist tatsächlich auch ein schönes Setting. Gerade gestern Nachmittag war ja richtig schönes Wetter, ne? Da draußen zu stehen.
Noch jetzt ist es noch relativ kalt, ja, deswegen bist du wahrscheinlich gleich zu uns gekommen.
Ja, genau, jetzt bin ich hier. Jetzt ist tatsächlich bei euch hier ein bisschen angenehmer im Innenbeheizten, ne? Aber draußen, ich denke, heute Nachmittag kommt die Sonne ja auch wieder raus, dann Kaltgetränk in die Hand, es ist Freitagnachmittag, ne? Da wird man es gut aushalten können. Und dann darüber sprechen, entweder über nichtlineare Optimierung oder wie ich überhaupt vielleicht mal die ersten Daten in die Cloud bekomme, weil das ist tatsächlich auch ein Thema. Wir haben einfach noch viele Kunden oder auch potenzielle Kunden, die noch sehr viel on-premise machen. Und da ist einfach auch eine wahnsinnige Legacy zum Teil da. Und das sind ja auch keine einfachen Projekte, ne? Weil dann alles eben zu migrieren und in die Cloud zu heben, klar, Snowflake macht es schon so einfach, wie es irgendwie geht. Aber letztlich ist es halt kein Projekt von einer Woche, sondern typischerweise länger.
Und wenn du hast deine Masterclass hier angesprochen, ich meine, das war wahrscheinlich auch sehr, sehr praktisch. Magst du da einfach nochmal kurz einen Abriss geben, was du da Schönes gemacht hast? Weil das ist ja dann vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz konkreter Use Case.
Ja, total. Also ich in meiner Rolle begleite jetzt in Deutschland alle Kunden, die mit Snowflake, AI oder Machine Learning Projekte machen wollen. Und meine Masterclass hat sich darauf konzentriert, was kann ich mit KI machen, außer Chatbots bauen. Weil ganz ehrlich, ich mache jetzt die letzten 4 Jahre ungefähr KI-Projekte und habe halt da jetzt so viele Chatbots wirklich gebaut. Ne? Ich meine, das ist auch dem Hype geschuldet und tatsächlich kann es ja aber wirklich mehr. Und ja, wir haben halt in der Masterclass darüber gesprochen, wie kann ich unstrukturierte Daten mit in meine Analyseprozesse reinbekommen und das an einem Retail-Case auch aufgehangen. Das heißt, ich habe so viele Kanäle, wo ich typischerweise Kundenfeedback komme. Das heißt, vielleicht über Reviews, die ich rausschicke. Ich habe offizielle Kanäle, wo Leute was über mich posten. Dann habe ich eine E-Mail-Kommunikation. Das ist ja alles Textfeedback. Und historisch haben wir uns halt schwer getan, das irgendwie in strukturierte Analysen zu übersetzen. Und da ist KI halt total spannend. Weil dann einfach sagen zu können, okay, ich nehme jetzt dieses Kundenfeedback und mache dann einen kleinen Prompt drüber und übersetze das in ein Scoring und kann dann so Fragen beantworten wie, war der Kunde jetzt, nachdem der mit mir, mit meinem Kundenservice interagiert hat, wurden alle Probleme gelöst oder ist noch was offen geblieben? Und darüber halt auch Auswertungen zu fahren können, das über die Zeit anzugucken, das ist halt, sind total spannende Fälle und das ist eben halt auch mit Snowflake einfach. Weil wir sind eine Plattform, mit der man halt massiv strukturierte und unstrukturierte Daten verarbeiten kann und dann so Sprachmodelle zu verwenden, nicht nur für interaktive Geschichten, wie jetzt der Chat, sondern halt zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal 50.000 Datensätze und jag die durch so ein LLM durch. Das sind die Sachen, die wir gerne machen wollen und da hat sich die Masterclass drauf fokussiert.
Cool. Ich meine, ist es natürlich auch manchmal so, hey, Chatbots, das soll ja aber auch gar nicht, es geht ja am Ende des Tages auch für den Mehrwert für den einzelnen Kunden. Mhm. Ich glaube, so war es ja auch gemeint. Es ist super cool, wenn Leute das machen. Und ich meine, hört, gibt man auch manche Vorträge, die dann wirklich stolz darauf sind und zeigen, hey, geil, was wir hier mit den Chatbots gemacht haben. Ja. Und am Ende des Tages ist ja gar nicht, was jetzt ein KI-Experte oder ML-Experte sich das anschaut und sagt, okay, es geht noch viel, viel mehr. Ich meine, irgendwo muss man ja auch erstmal anfangen. Von dem her ist ja cool, jeder, der einen KI-Use-Case, glaube ich, beginnt zu lernen. Mhm. Und da seid ihr natürlich dann ein Mega-Partner, der dann auch noch viel, viel mehr ermöglicht. Wenn du dir jetzt den idealen Kunden schnitzen dürftest, wie würde der denn aussehen oder ist es eh völlig egal?
Also ich glaube, wir sind da relativ offen. Die Plattform ist halt für alle Verticals irgendwie gemacht. Das heißt, wir machen da jetzt keine Vorgaben. Also spannend sind für mich momentan aktuell einerseits die Kunden, die halt mit Snowflake schon angefangen haben, also jetzt mal konkret in meiner Rolle, und die sagen, hey, ich möchte jetzt gerne die nächsten Schritte gehen. Ich habe irgendwie hier ein Machine Learning Projekt, was ich umsetzen möchte oder migrieren. Ich habe Ideen hier, vielleicht sogar auch aus dem Fachbereich. Wir hatten letztens einen Head of Customer Experience, der auf mich zugekommen ist und gesagt, ich habe da so eine Idee, können wir einfach mal uns zusammensetzen, das ausprobieren. Ich habe sogar jemanden aus meinem Team, der würde das machen, der hat da Interesse, kannst du den ein bisschen enablen, an die Hand nehmen und da entsprechend uns durch so einen POC auch führen. Also das sind die Sachen, die spannend sind für die Bestandskunden. Und auf der anderen Seite, natürlich sind wir auch auf so einer Veranstaltung wie hier, um auch neue Leute kennenzulernen, neue Partner kennenzulernen, um ins Gespräch zu bekommen, um auch neue Projekte zu finden, mit denen wir arbeiten können. Und da ist wirklich auch die komplette Bandbreite dabei. Wir haben auch erste Projekte, wo es jetzt in die Richtung geht, hey, wir haben hier ein größeres AI-ML-Projekt. Wir sind noch gar nicht auf Snowflake, aber wir würden damit mal anfangen, weil das kann vielleicht ein Zugpferd sein, um dann auch hinten raus eine größere Datenmigration in die Cloud zu machen. Auch das ist dabei und ja, wir sind für alles da. Das Team ist hier in großer Stärke eben auf der Veranstaltung und freut sich auch da auf Gespräche.
Mega. Und vielleicht nochmal so abschließend, Chatbots, du hast ja auch schon aus deiner Masterclass gesprochen, so ein bisschen jetzt Use Cases, die dich auch als Experte jetzt mal so richtig geflasht haben. Ich meine, klar, jetzt kann man ja wieder sagen, okay, Mehrwert beim Kunden ist das Wichtigste, aber trotzdem aus deiner, sag ich mal, technologischen auch Begeisterung für Snowflake, gab es da irgendwas, wo du sagst, hey, ein cooles Kundenprojekt, was du einmal kurz am Ende so ein bisschen highlighten möchtest?
Ja, also ich glaube, der Teil, der uns jetzt dieses Jahr und auch in der ganzen KI-Szene noch eine Weile begleiten wird, ist Agentic AI. Ich meine, das ist überall, sieht man auch viel in den Vorträgen. Und ich finde es spannend, jetzt auch wegzukommen wieder von dem Hype und hin in die echte Umsetzung. Ich begleite jetzt gerade einen Versicherer dabei, der in dem Bereich Claims Automation da unterwegs ist. Und das ist auch ganz spannend zu sehen, wo halt noch die Gaps dann sind, sind zwischen, okay, das sind alles irgendwie Anbieter, die die Lösung bieten, weil wir partnern ja dann auch mit AI-Komponenten zusammen, so Firmen wie Wiener Mistral oder Meta oder OpenAI, die dann eben die Services bei uns anbieten. Und das zu kombinieren, in echte Projekte zu bringen in Deutschland mit so einem Fall wie Schadensautomatisierung, mhm. Das dann wirklich zum Leben zu erwecken, das finde ich spannend. Und da jetzt dann auch die Agentic Workflows dann zu bauen, die genau sowas möglich machen, um dann ja letztlich, aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, auch im Fachbereich wieder für Mehrwert zu stiften.
Mega. Ja, ja, also ich habe mich mega gefreut, hier mit dem Fabian ein bisschen über Snowflake zu quatschen, was auch in deiner Masterclass dran, wie man relativ konkret auch für die Fachbereiche Mehrwerte liefern kann, was erste Use Cases sind, dass natürlich auch über die Chatbots deutlich hinausgehen kann, was da einfach schöne Cases sind, auch mit unstrukturierten Daten in Snowflake zu arbeiten. Kunden, Siemens wurde genannt, tatsächlich auch ein Kunde von uns, von dem her natürlich auch witzig, aber ihr habt natürlich das ein riesen Portfolio und von dem her, ja, ganz lieben Dank für deine Zeit und weiterhin noch einen schönen Tag auf der Data Unplugged.
Ja, danke euch auch.
Cool, perfekt. Ja, mein nächster Gast könnte nicht großartiger sein. Ich sag mal, einer der Initiatoren von der Data Unplugged. Ja, Marcel.
Boah, was eine Begrüßung.
Danke, danke.
Geil, freu mich. Danke, ja, guck mal, super, wunderbar. Danke für die Einladung. Schön ist es hier bei euch.
Ja, sind ja hast du mitgestartet, selber aufgebaut wahrscheinlich, oder?
Nee, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Aber die Position haben wir bestimmt. Ja, ja, das stimmt. Ihr habt es aber auch schön gemacht, ne? Hier vorne mit der Nintendo und so. Das
sieht ja, gut aus. Und auch hier schöne Aufkleber und auch hier, sag mal, der Ausschnitt so ein Hit. Also, es
sieht schon cool aus, ne? Also nächstes Jahr seid ihr hier wieder, habe ich gehört, aber mit zwei Häusern, ne?
Mit zwei Häusern?
Ja, oder?
Fünf, ja, ja. Ich meine, du bist der Chef hier, also von dem, du kannst uns hier alles möglich machen, ne?
Ja, klar.
Also, deswegen sitzen wir jetzt hier.
Wunderbar.
Also, es ist ja so eine brutale Energie einfach hier. Und auch du strahlst die aus und dein Team und auch Bernhard. Und deswegen war ja auch ein Trias schon in Hamburg so begeistert sozusagen.
Warst du denn auch da?
Nee, ne? Ich war tatsächlich nicht da. Ich habe nur Bilder gesehen und ich habe gehört. Und wir haben uns ja jetzt auch das erste Mal kennengelernt.
Ja.
Wie ist es für dich als Veranstalter, hier so rüber zu gehen?
Geil. Ja. Aber auch erleichternd. Ich sag's dir ganz ehrlich, man hört es auch in meiner Stimme. Wir sind ja jetzt am zweiten Festivaltag. Was haben wir jetzt? Knapp nach 10, ne? Und letzte Nacht habe ich, meine ich, 3 Stündchen geschlafen. Also man läuft ja auch als Veranstalter hier ganz anders rüber. Aber ich bin sehr, sehr begeistert und froh, dass alle Bock haben. Das, was du gerade gesagt hast, diese Energie, ne? Du läufst hier rüber und die Leute haben alle Bock. Die wollen sich austauschen, wollen Netzwerken, haben verstanden, dass das eine Riesenchance ist, hier in den Austausch zu gehen. Und das nehmen die alle wahr und das ist natürlich der Hammer.
Mega, also ich glaube, also insgesamt war das Rahmenprogramm, ich glaube, es sind auch mega Bilder entstanden gestern, als ich diese Band und hier dann auch so in den Veranstaltungsräumen und dann habt ihr natürlich da super drauf, wenn Leute stehen drumherum, auch diese ganze Beleuchtung hier, es wirkt einfach irgendwie fresh und diese Energie ist da und ganz viele Leute, die auch mir das im Podcast und so sagen, hey, wir haben das Gefühl, wir müssen fürs Branding, wir müssen hier sein, hier entsteht was und natürlich auch eure Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht ganz genau die Zahl, aber irgendwie von 150 vor 2 Jahren auf 5000 oder wie viel auch immer jetzt, ist halt einfach schon brutal.
Danke.
Oder?
Aber also, das ist aber
Hammer, oder?
Ja.
Aber ich weiß auch, dass ihr Hammer viel da drauf reinsetzt.
Das aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vor, das, du hast es gerade so schön gesagt, ich habe vor 2,5 Jahren noch nicht mal meine eigene Hochzeit geplant. Wirklich. Ich habe auch
du bist gar nicht so der Event-Guy.
Nein, ich hatte vor, ich finde das total geil, was wir hier machen. Mega, das ist genau das, was ich liebe. Ich glaube, das merkt man auch, dass wir das alle richtig geil finden. Aber mir war das, nein, wirklich nicht. Ich habe das nicht, wir kommen ja so wie ihr auch, wir haben ja auch einen Podcast, ne? Und dann haben wir irgendwann gedacht, ach, machen wir mal. Und das war tatsächlich 150, hast du schon recht, aber es war nicht die erste. Die erste hatte nur 50 Leute. Also ganz klein und wir haben die in Frankfurt gemacht. Extra in Frankfurt, extra weit weg, wenn scheiße wird, kriegt sie keine mit, haben wir uns überlegt. Aber lief ganz gut, haben wohl irgendwie Spaß gehabt. Und das war schon so vom Feeling ähnlich, ne? Also wir haben sofort gesagt, wenn wir eine Veranstaltung machen, dann soll die geil sein. Also so, alles irgendwie, du siehst, man sieht das ja auf der Kamera, ne? Alles so ein bisschen dunkel oder hier mit den, ne? Alles so ein bisschen, ich sag mal, räudig, abgefuckt so ein bisschen. Mhm. Und das war, und dann kombinieren natürlich mit geilen Inhalten auf der Bühne und dann irgendwie LED und so und Lichter und sowas. Und das war schon auf der ersten Veranstaltung so und das war dann auch auf der zweiten und auf der dritten. Und dann haben wir wirklich gesagt, nach der dritten, und die ist jetzt ein gutes Jährchen her, wir machen jetzt nichts anderes mehr. Weil es erstens so Spaß macht und die Leute finden es geil. Also das, natürlich gibt es auch Sachen, die scheiße laufen. Ja, so, da sind wir uns einig, weiß ich auch. Und wir, wie gesagt, wir machen das seit 2 Jahren, ne? Also jetzt auch nicht seit 30 Jahren. Und deswegen bin ich da vollkommen fein mit, aber fürs nächste Jahr haben wir jetzt ein paar To-Dos und
Für dich,
Ich meine, du hast gesagt, als Veranstalter schaut man natürlich da anders drauf. So ein bisschen Highlights. Ich habe irgendwann mal gelesen, David Coulthard ist irgendwie so ein Fanboy, so ein bisschen. Den hast du, glaube ich, oder war es Bernhard?
Nee, ich finde den schon cool. Ja. Hast du den gestern gehört?
Ich habe nicht. Ich war hier und habe Podcast gemacht.
Okay.
Aber was war für dich, gab es für dich Highlights oder
ja,
das gesamte Ding einfach? Das
ja, Highlight? Also für mich gab es mehrere Highlights. Ich finde es einfach immer noch stumpf, wirklich stumpf, dass da auf einmal dann so ein Stephen Gethin, den ich vorher aus ProSieben kenne, oder von ProSieben, der dann irgendwie mit mir einen Plausch hält und so, also so einfach sympathisch, wo der Wahnsinn. Also das sind für mich so Highlights. Dann, ja klar, Jan Delay war mega geil. Warst du da?
Nee, ich war tatsächlich echt sehr müde, aber meine Kollegen haben mega davon geschwärmt. Ja. Teilweise dann ja auch noch, seid ihr noch weitergezogen in den Club. Also ich habe extrem viel Positives gehört und hatten mega und Zugaben und alles und mit Band und alles. Ich hab alles gehört
sozusagen. Ja, dann musst du aber nächstes Jahr zum Konzert.
Ah, ich weiß nicht, ich bin dann erst, wie gesagt, ich war dann irgendwie ich mit Mayhem zusammen, sind wir noch schön Abendessen gegangen und dann habe ich auch mal genossen. Ich meine, ich habe zwei Kids zu Hause. Ja. Um mal durchzuschlafen. 4 und 6.
Also meine sind genau 2 Jahre, also 4 und 2. So. Okay. Deswegen ich hier ist.
Schön intensiv.
Das kommt dann kommt auch noch hinzu, ne? Also genau, also kannst du dir vorstellen. Aber deine Frage war ja noch, ob wen ich mich noch gefreut habe. Oder welches Highlight ich hatte. Tatsächlich David Coulthard fand ich geil, weil es gibt so ein Foto, vielleicht hast du es mal gesehen, da habe ich mal bei LinkedIn gepostet, wo ich vor 20 Jahren mit meinem Papa auf dem Hockenheimring war. Mhm. Und dann stand ich vor David Coulthards Auto und dann als Kind, wer war
ich? Ich habe dieses Poster gesehen, wo ich meinte, dass ihr so ein bisschen Fanboy in Anführungsstrichen.
Ja, und ich glaube, da war ich so 13 oder so. Und das war das Duell mit Michael Schumacher. Mhm. Und da fuhr der auch für Ferrari und das war, Schumi für Ferrari und Coulthard für Mercedes, genau. Und dieses Bild habe ich irgendwann mal wieder entdeckt und dachte, boah, ey, wir brauchen ja einen auf der Bühne, der international sehr bekannt ist, der natürlich, es ist ja auch unser Ziel, ne? Fernsehsender unlockt, Medienpartner und so weiter, so funktioniert das Spiel ja. Und so einen braucht man. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre ja mega. Und dann habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach. Und dann irgendwie hat das dann auch funktioniert und und der ist echt cool drauf. Ich habe mich so ein Stündchen mit dem wirklich noch unterhalten, nur wir zu zweit. Und der ist wirklich geil drauf. Also Hammer, der war schon bei Münster tatsächlich vorher, war mir auch nicht klar. Hat mir aber auch nicht verraten, was er hier gemacht hat. Also, nee, aber darauf habe ich mich richtig gefreut. Und heute, ja klar, ich freue mich heute auf Pip Klöckner noch. Es gibt ja so viele tolle Speaker. Ne? Ich erzähle jetzt nur von der Violet Stage. Ich glaube, vor allem auch die Mehrwert, also nicht nur ich glaube, die Violet Stage ist natürlich vollkommen Unterhaltung und auch begeistern und so weiter. Aber die richtig inhaltlichen Themen werden da auch besprochen, aber auch vor allem auf der Green Stage und das, glaube ich, da kommen die Leute auf die Kosten. Ich habe gerade den Professor Druin mir kurz angeguckt. Kennst du den?
Nee.
Der ist so ein Zukunftsforscher, ein sehr renommierter Zukunftsforscher und das war, also die Hütte war auch wieder voll und das freut einen natürlich. Ne?
Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen dieser Mix und den habe ich gestern auch sehr stark wahrgenommen, weil ich von vielen Leuten auch, hey, ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen,
ja.
Also Münster, also ich muss sagen, das erste Mal da in Münster, aber es scheint schon auch so ein bisschen Lokalpatriotismus einfach zu sein und das kombiniert ihr. Du hast jetzt natürlich diese ganzen internationalen Stars, David Coulthard und so weiter und so weiter, aber ich finde, es ist eben auch dieses Persönliche oder mich mit Ina, die war auch gestern im Podcast, die hat gesagt, weißt du, ey Kai, ich wohne hier, hier kommen so viele Leute her, das ist einfach so schön. Ja. Also es ist irgendwie so, sag ich mal, diese Verschmelzung zwischen zum einen, ihr brennt dafür, ihr habt diese Energie, ihr strahlt es aus, ihr habt da Bock drauf, ihr gebt da alles all in, ja. Und dann aber natürlich auch diese persönliche Flavor mit, wir machen das. Wir haben es mal in Frankfurt gemacht, um es zu testen und dann wieder
aber bewusst. Ist eine wahre Geschichte, ne? Also es gibt ja immer zwei Geschichten. Eine, die nicht stimmt, aber die geiler klingt und eine, die stimmt und scheiße klingt. Aber es war wirklich so. Wir saßen, das nie vergessen, wir saßen da in Frankfurt in der Hotellobby nächsten Tag, so ein bisschen wie jetzt, so ein bisschen, ne, nicht mehr ganz so eine gute Stimme und so. Da haben wir gesagt, boah, das war richtig geil, wir machen das jetzt. Wir machen das. Also wirklich, tatsächlich, ehrliche Geschichte. Und das mit Frankfurt und so. Ja, aber es ist schön, ne? Vor allem in Münster erwartest du halt sowas nicht. Und dass die Leute aus ganz Deutschland und darüber hinaus, Besucher aus der Schweiz, aus Österreich. Und das ist natürlich schon cool. Das ist auch für die Stadt geil. Und auch, war der schon Mittwoch da?
Nee.
Okay, nächstes Mal müsst ihr das machen, weil es waren, ich glaube, 20 oder 25 Side-Events. Mhm. Das war auch geil. Dann bist du hier durch die Stadt gelaufen und das war schon. Und das Wetter war natürlich auch Bombe. War schon cool, hat Spaß gemacht.
Die Side-Events habe ich auch alle mitbekommen.
Ja.
Oder Arthur hat ja auch bei den Data-Siders gesprochen.
Also stimmt, im Zoo,
viele,
ne?
Viele, ja, genau. Richtig. richtig schöne Sachen, so Vorfreude, glaube ich, kreiert. Ich glaube, LinkedIn ist ja auch mega, was da alles passiert und was die Leute posten und wahnsinnige Bilder, glaube ich, die da entstanden sind. Von dem her, das ist schon, glaube ich, eine ganz, ganz großartige Geschichte und wirklich Chapeau.
Danke dir.
Das vor allem in dieser kurzen Zeit. Ich meine, ich war irgendwie bei der DSAG Jahreskongress, was irgendwie auch 5000 Leute sind oder TDG. Aber das gibt's, wie du sagtest, halt, die machen das schon über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Und das ist einfach auch nochmal anders. Ich finde auch eine komplett andere Zielgruppe, deswegen muss man es gar nicht miteinander vergleichen.
Oder darf so. Man auch nicht. Beides hat, glaube ich, seine Daseinsberechtigung. Genau. Wir haben ein ganz anderes Playbook so im Kopf, was, ich meine, TDWI sitzt ja gegenüber. Ich habe gerade
mit Christoph noch gequatscht. Christoph war auch da,
genau. Und wir haben auch gesagt, also wir verstehen uns auch sehr, sehr gut. Und das, ich glaube da, klar, es wäre jetzt gelogen, also ein paar Partner und Sponsoren, die hier rumrennen, hat TDWI auch.
Fair enough.
Ne? Aber trotzdem ist wir haben eine ganz andere, also das, was bei mir im Kopf ist, so in den nächsten, können wir gleich noch drüber sprechen, so was in den nächsten 2-3 Jahren passieren soll, ist, glaube ich, was ganz anderes als die TDWI, wo die hingehen möchte. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied.
Genau. OMR für Daten wahrscheinlich.
Ja.
Bisschen nochmal Ausblick.
Ja.
Wollt ihr sozusagen erreichen? Was habt ihr euch vorgenommen? Ihr habt ja immer sehr, sehr ambitionierte Ziele.
Ja, aber weißt du, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe mir mal so ein paar Unterlagen mal wieder angeguckt. So die ersten Unterlagen seit letztem Jahr irgendwie März, April, womit wir auf die Partner zugegangen sind, um Partner und Sponsoren und Menschen zu begeistern. Und da sind wir mit 3000 Leuten losgerannt. Und als wir dann aber gemerkt haben, dass so der Zuspruch so groß ist, dann haben wir gesagt, boah, wir machen jetzt 5000. Mit dem Wissen eigentlich, wir können das nicht schaffen. So, das wussten wir. Aber du kennst das ja selber, du musst dir ja große Ziele setzen, weil ich sage, hätten wir 3000 gesagt, ja, dann wären wir nicht 3000 geworden. So. Und wir haben jetzt die Rückmeldung gekriegt über beide Tage, knapp 6.500 Besucher. Das ist natürlich schon mehr, als wir erwartet haben. Führte auch gestern ein bisschen zu langen Schlangen. Das tat mir auch leid, aber ist
halt so. Anders kannst du es nicht.
Gehört halt dazu. Ne? Ist halt ein bisschen schade, aber machen wir nächstes Jahr besser. Ne? Also genau. Aber deine Frage war ja auch nochmal, wo bei OMR für Daten. Viele Grüße an Philipp. so ein bisschen ist das schon so. Ne? Also ich finde, die OMR macht, ich persönlich finde es richtig, richtig gut. Macht auch richtig, also ich ist genau meine Art, wie eine Veranstaltung sein muss. Natürlich gucken wir da hin. Und ich glaube, wir haben uns ein paar Sachen nicht abgeguckt, aber wir haben uns ein paar Sachen so angeschaut, die wir echt cool fanden. Und dann versucht es noch cooler zu bauen. Und
einfach passender auf euch.
Genau, und passender auf uns. Also das kannst du ja auch nicht übertragen. Also ich glaube, was du richtig krass merkst, ist, dass hier wirklich, und es klingt jetzt echt ein bisschen kitschig, aber dass hier Liebe drin steckt. Das war ich wirklich ernst. Ich habe zum Beispiel vorgestern die ganzen Lichterketten, die du da siehst, ne, habe ich bis nachts 2 Uhr habe ich da selber dran geknallt, weil ich gesagt habe, boah, das sieht viel geiler aus, wenn da Lichterketten sind. Also das meine ich nur, dass hier wirklich die Menschen, unser Team hier, die letzten 4 Wochen so viel Liebe reingesteckt haben. Und das, finde ich, wird auch klar, wenn du dich hier so umguckst. Also dieses Look and Feel, wir waren ja vorher im Skaters Palace, du warst letztes Jahr ja nicht da. Das war auch diese räudige, abgefuckte Stimmung und die wollten wir hier reinbringen und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Definitiv, also ich glaube, wenn man jetzt mal kurz zusammenfasst, Data Unplugged, wirklich ein großartiges Event, das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine große Ehre, dass du jetzt auch nochmal hier bei uns im Podcast hier im Tiny House. Da nochmal so ehrlich, so hey, wie ist es gelaufen? Was hast du auch vor? Ich glaube, da freuen wir uns alle mega drauf, was ihr nächstes Jahr noch alles hier so reißen werdet, so die nächsten Jahre.
Ja.
Und ich glaube, ist eine geile Sache und einfach Glückwunsch an dein gesamtes Team und an dir natürlich auch. Und weiterhin viel Spaß, viel Freude. Und ich glaube, diese Liebe, diese Leidenschaft, dieses All-In, diese Energie.
Das merkt man, ne? Und das geht auch, glaube ich, echt auf die, also erstmal danke, Kai, aber das geht ja auch richtig auf die Leute, ne? Das merkst du auch. Die haben alle Bock und ja, das ist das, wofür wir brennen und da hat sich's gelohnt, ne? Also,
definitiv.
Hammer. Super. Danke für die Einladung.
Klar.
Prima.
Perfekt.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, ein Highlight folgt das nächste. Jetzt sitze ich hier mit Kadi Schulze. Ich glaube, TDWI weltweit, europaweit, deutschlandweit, wie auch immer, ein sehr, sehr bekannter, anerkannter Experte. Ich habe ihn immer sehr geschätzt. Ich habe mich auch so gefreut, als wir uns dann irgendwann auch mal persönlich kennengelernt haben und er sehr wertschätzend über unseren Podcast gesprochen hat. Und jetzt bist du endlich hier.
ich freue mich, dass du da bist. Wir sind hier auf der Data Unplugged. Überall macht es Blink, 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 KI und ganz toller Hype und so weiter. Und jetzt bin ich endlich mal froh, dass jemand mit Erfahrung, der ein Riesenunternehmen auch letztendlich an Beratern im Background hat, der das vielleicht mal ein bisschen aus so einer ganz soliden, entspannten, ruhigen Sicht mal einordnet für unsere Zuschauer. Schön, dass du da bist.
Ja, ich danke dir. Freut mich auch. Ja, wir haben uns das ja schon lange vorgenommen und ich glaube, das letzte Mal haben wir irgendwie auf der Big Data World.
Genau,
mal
einen kleinen. Genau. Wir steigern uns. Jetzt 10 Minuten.
Und ja, hier Data Unplugged ist wirklich spannend, weil wie jetzt auf den meisten Veranstaltungen natürlich das Thema AI omnipräsent ist. Und ich habe eben schon ganz spannende Diskussionen geführt und es schwankt immer so zwischen. Es gibt ganz viel coole Sachen, wo ich sage, ey, Wahnsinnsidee, was man so alles machen kann. Und dem sind die Erwartungshaltungen vielleicht immer noch zu hoch. Ne? Ich sage scherzhaft immer bei meinen Kunden, vielfach ist das, was AI kann, eher durchs Kino geprägt, als das, was es wirklich kann. Ja, ich sage, wenn ich einen Terminator im Kopf habe, erwarte ich halt was anderes, als wenn ich realistisch mir angucke, was kann vielleicht so ein Algorithmus und mir wirklich auch eine Lösung überlege. Und ich habe gestern hier mit einer Dame gesprochen, die war ja auf dem Stand und mir kam so ein kleiner Roboter entgegen, wo ich gedacht habe, ach, irgendwie AI, und der wendete sich in meine Richtung und hat mir zugewunken und ich habe gedacht, hey, coole Sache. Ne? Und dann sah ich aber plötzlich im Hintergrund jemand, der das Ding mit Fernsteuerung steuerte, wo ich sage, ach so. Und dann habe ich mich mit der unterhalten, die sagt ja bewusst, den mitgenommen und sie steuert den auch und das macht sie auch offensichtlich. Und sie sagt, das ist das, was der heute kann. Und sie sagt, das ist so ein Standardgerät, kommt irgendwo aus China, was wohl auch schon ganz bekannt ist im Markt, aber sagt sie, das ist das, was der kann und ganz viele Dinge kann der eben nicht. Und viele Videos, die so im Internet veröffentlicht worden, sagt sie, ist halt fake und sie beschäftigen sich da jeden Tag mit. Und ich sage, das war für mich wieder so ein guter Case und sie sagt, hey, der kann ganz viel, aber es hat halt irgendwie alles seine Grenzen und dafür müssen wir einen Anwendungscase finden. Und das ist so ein bisschen das, was mich im Moment auch beschäftigt oder was uns auch als Bitelligent beschäftigt. Was sind denn die Cases? Wo kann ich wirklich auch realistisch auf Kunden zugehen? Klar, wir sind ja auch Verkäufer, wir müssen auch gucken, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen, aber am Ende will ja ein Kunde auch, dass wir es irgendwie umsetzen. Und wenn wir ihm vorher irgendeinen Quatsch erzählt haben, was nicht funktioniert, dann werden wir es eben auch nicht umsetzen oder nicht zu seiner Zufriedenheit. So, und das ist so, glaube ich, das, wo sich der Markt im Moment gerade ein bisschen bewegt, aus meiner Perspektive.
Ich glaube, es ist natürlich viel auch so, sag ich mal, durch diesen, ich will mal sagen, privaten Hype geprägt oder was dann plötzlich wieder neue Features, sagen wir mal ChatGPT reinkommt, wo dann die Leute so, boah, geil, was dann alles gehen müsste. Aber dann merkt man vielleicht ja auch im Unternehmen, ach ja, meine Daten habe ich ja gar nicht so zur Verfügung oder auf die darf ich mich gar nicht beziehen oder ich habe überhaupt nicht die Grundlagen geschaffen, weil wir irgendwie vor 5 Jahren vielleicht dann doch irgendwo anders abgebogen sind, wo wir jetzt vielleicht, wo du dann vielleicht deine schöne Blacklist wieder, die du auf die du referenziert hast, rausziehen könntest. Also, ja gut, also hättest du das damals gemacht, dann könnten wir jetzt ganz, ganz tolle Sachen machen, aber vielleicht da auch noch ein bisschen diesen Realismus, wenn du in die Unternehmen, du siehst täglich mehrere wahrscheinlich, auch von deinen Consultants und alles, was passiert da wirklich?
Naja, ich bin jetzt ja, ich muss es ja immer sagen, schon im 31. Jahr in diesem Markt unterwegs.
Hast du ein paar Trends wahrscheinlich gesehen?
Ein, zwei Trends habe ich schon gesehen und ich spreche auch teilweise sehr offen mit meinen Kunden. Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Diskussion führen, die ich nicht schon mal geführt habe, ist nicht so hoch. Und das ist schon auch so ein bisschen erschreckend im Markt, ne? Weil viele Dinge diskutieren wir halt immer wieder. Ja? Und dann haben wir es irgendwie Data Warehouse genannt, dann machen wir jetzt irgendwie Data Mesh. Die ewige Diskussion zwischen wie zentral, wie dezentral mache ich es, und dann weiß man, ich brauche eine individuelle Lösung pro Kunde. Es gibt nicht den Stein der Weisen, dass ich sage, nur Data Mesh ist es oder nur eine zentrale Plattform. Und ich sage, das ist das, worüber wir uns unterhalten sollten, nicht über, habe ich irgendwie den neuesten Hype. Ja? Und Datenprodukte sind eine gute Idee, aber das waren die auch vor Data Mesh schon. Also fachlich abgegrenzte Teile meiner Daten zu haben, die gut beschrieben sind mit Metadaten und damit einfach zugreifbar, wenn man es mal auf den Kern runterbringt. Ich sage, das ist jetzt eine super Idee, aber eben nie neu. Und deswegen ist es nicht minder gut, aber das sind halt die Dinge, die man sich angucken muss. Und wenn man jetzt, für mich ist eben so dieses Thema, wie gestalte ich eine nachhaltige Plattform? Ja, viele Unternehmen investieren neu, Modernisierung, sie wollen in die Cloud oder eine neue Version oder sie migrieren von was Altem auf was Neues. Die haben zum Teil ja auch sehr viel Erfahrung. Ne? Wir kriegen Ausschreibungen von Kunden, die das 20, 30 Jahre machen. Also denen würde ich ja nie unterstellen, die wissen nicht, was sie tun, die wissen sehr gut, was sie tun. Die müssen was Komplexes migrieren, die stehen dann auch unter Druck. Und dann werden wieder so Themen wie sauberes Data Management, Data Governance, Metadatenmanagement. Ja, es fällt gerne hinten rüber. Ja, und wenn ich sage, wenn ich nachhaltig unterwegs sein will, wenn ich nicht nur effizient Daten aufbereiten, sondern auch mit ihnen arbeiten will, ist es für mich halt so offensichtlich, dass das total wichtig ist. Und trotzdem passiert es nicht. Das ist manchmal so ein bisschen deprimierend. Und das kommt dann natürlich auch wieder auf die AI-Cases. Ja, wenn ich ChatGPT oder alle möglichen Werkzeuge benutze, dann ist das super beeindruckend, weil die total viel können, einem wirklich mir auch täglich Arbeit abnehmen. Ich bin jetzt nicht der größte Schreiber, wenn ich also, ne, trotzdem habe ich das Bedürfnis, viel zu veröffentlichen. Da ist sowas total hilfreich. Ich schreibe irgendwas, sagt ChatGPT, kannst du das ein bisschen schöner schreiben? Und ja, kann er oder kann sie, weiß ich gar nicht, muss man wahrscheinlich richtig gendern.
Fairer Punkt, müssen wir mal überlegen. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ja.
Und ja.
Das zweite Ich dann vielleicht.
Das
zweite
Ich.
Kannst du es ruhig auch eher lassen.
Und insbesondere auch im Englischen. Ja, mein Englisch ist jetzt ganz passabel, aber formuliert besser als ich. Ja, ich sage, dann kann ich das nutzen. Und da stecken ganz viele Daten dahinter. Und wenn ich dann was Spezifisches für mein Unternehmen machen möchte, dann haben das Thema, ich brauche die Grundlagendaten, viele nicht ausreichend auf dem Zettel. Ja? Wir haben jetzt auch schon bei uns intern diskutiert, wir haben im Intranet natürlich auch ganz viel Informationen und da haben wir die Angebote und da haben wir vielleicht unsere Standardleistung irgendwie abgelegt und wenn ich dann ein neues Angebot schreibe oder irgendwas machen will, wäre natürlich irgendwie ganz cool, ich kann das einfach kombinieren. Wie müssen wir jetzt diese Daten irgendeinem AI-Tool zur Verfügung stellen, damit wir da drin einfacher suchen können als jetzt. Ja? Und dann stellt man fest, okay, die Fragestellung ist gar nicht so einfach, wie man so denkt. Aber natürlich, und das haben wir ja schon ganz lange im AI-Umfeld, ist es immer dieses, schmeiß doch ein paar Daten in meinen Algorithmus und dann macht es puff und ich habe eine Erkenntnis. Und da muss ich mal sagen, lieber Kunde, das ist blöd, aber dieser Puff-Effekt wird wahrscheinlich nicht eintreten. Sondern es ist ein bisschen mehr Arbeit. Die Frage, welches Problem will ich lösen und welche Daten brauche ich dafür, müssen wir klären, bevor der Puff-Effekt entsteht. Und das ist meistens mehr Arbeit, als damit gedanklich verbunden wird. Und das, glaube ich, ist nochmal so ein Punkt. Das wird mit diesem Thema KI-Agenten sich auch nochmal verändern. Und das ist auch für uns als Dienstleister durchaus anspruchsvoll, weil wir sind jetzt ja einer von vielen, die in diesem Thema unterwegs sind. Ja, habe jetzt von Bark gelernt, mittlerweile über 300 Spezialisten, die sich nur auf Data Analytics und AI konzentrieren.
Und ihr seid die Größten, aber
gut. Wir sind gut. Wir sind jetzt zufällig einer der Top-Player. Aber unabhängig davon, ja, wenn ich mich mit so KI-Agenten beschäftige, dann komme ich eben raus aus dem, ich beschäftige mich mit Daten, sondern ich muss mich mit Geschäftsprozessen und Abläufen im Unternehmen viel intensiver beschäftigen. Wir haben jetzt Leute, die das ganze Thema Customer Engagement, MarTech, ja, wenn ich Kampagnen optimieren will, dann muss ich mich mit dem Kampagnenmanagement-Prozess beschäftigen und ja, dann brauche ich natürlich auch die Daten. Und so sehe ich das bei KI-Agenten auch. Du musst halt mehr in Geschäftsprozessen denken und dann wird sich auch die Anforderung an uns ein bisschen ändern. Ja, weil sind wir mal ehrlich, vielfach scheitert es heute nicht mehr an Technologie. Ja, der Reifegrad der Technologie ist einfach sehr hoch und damit ist das in der Regel nicht der limitierende Faktor.
Das Das sind die Menschen, es ist die Organisation, es ist die Struktur, es ist,
sind die Daten,
die Daten genau. am Ende ja, des Tages, genau. die das Thema ausmachen. Und ich glaube, das ist auch, ich habe gestern jetzt wieder gehört, ja, die Führungskräfte, das sind die Entscheidenden, die müssen diese KI-Transformation einleiten und die müssen jetzt inspiriert von so einer Messe oder von der Veranstaltung zurückkommen und müssen dann sozusagen die Sachen losdrehen. Aber ich glaube, was du jetzt hier auch nochmal, deswegen bin ich so dankbar, dass du hier bist, einfach ein bisschen Realismus mal reinzubringen, zu sagen, naja Freunde, erstens dieser Bling-Effekt, ja, das mag vielleicht in kleineren Situationen privat funktionieren oder vielleicht auch in kleinen Organisationen, wo es ganz konkrete Use Cases, wo es vielleicht auch schon Lösungen für gibt, aber wenn du natürlich dann ein größeres Rad drehen willst, dann musst du einfach auch an die Basics ran, dann musst du sehr nachhaltig, so wie du das eben auch beschrieben hast, viele Dinge einfach beachten und dann kann ich vielleicht auch. Und da muss ich die Zeit haben, da muss ich natürlich auch das Budget haben, zielgerichtet. Ich muss auf meine Prozesse schauen, ich muss auf meine Daten schauen. Viele Sachen, die vielleicht auch vermeintlich, weiß ich nicht, langweilig klingen, aber die muss ich erstmal im Griff haben, um dann sozusagen diese schönen, in Anführungsstrichen, Themen zu gehen. Aber vielleicht ist es ja auch ein schönes Momentum, dass wir sagen, dieses Bling-Bling-KI steht da irgendwie und darüber kriegen wir dann vielleicht auch wieder so Datenmanagement-Themen vielleicht mal mehr wieder in den Fokus, weil wir sagen, hey Freunde, wenn es da blinken soll, dann muss ja. hier vielleicht ein, zwei Jahre davor auch noch ein bisschen was gemacht werden. Und ja, da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was da noch alles so passiert. Und ja, ich danke dir ganz lieben Dank, dass du hier da warst. Und uns.
Ich danke mich, bedanke mich für die Gelegenheit und jederzeit wieder.
Perfekt, lieben lieben Dank.
Ja gut, super, Dankeschön.
Ja, mein nächster Gast ist schon wieder da, der liebe Tobias von der PwC, hat hier auch eine schöne Masterclass, die du nachher noch geben darfst.
Ja.
Was sprichst du da?
Also ich meine, wir kennen ja alle Dashboards, wir haben sie alle schon mal gesehen, wir kennen auch alle Handy-Apps, wir kennen alle moderne Webseiten. Und wenn du mal guckst, also Google zum Beispiel, Amazon, was auch immer, wenn die so aussehen würden, wie sie damals ausgesehen haben.
Damals?
Ja, als sie rauskam, als so, würdest du den dann noch benutzen?
Nein.
Warum? Ich meine, Google hat damals auch schon Suchergebnisse geliefert.
Ich glaube, es wird einfach hammer scheiße aussehen und es ist nicht mehr nicht so intuitiv und alles findest viel mehr Workarounds. Vermutlich.
Ja, genau. Und findest du, Dashboards haben sich seit der Erfindung von Google optisch sonderlich geändert? Oder waren das immer schon Charts und Tabellen? Klar, wir haben irgendwie Buttons, wir haben jetzt Pages, wir können jetzt klicken und was weiß ich. Aber grundsätzlich ist ja der Tenor immer derselbe.
Ja, aber ist es nicht, also gefühlt ist es schon ein bisschen intuitiver geworden. Oder sie sieht nicht mehr, ist mir so brutal, keine Ahnung, alles, was rein muss. Und es wird ein bisschen reduzierter hoffentlich, oder?
Ein bisschen ja,
reduzierter.
Es ist nicht mehr eins zu eins dasselbe wie früher, ja. Das ist klar. Aber hast du schon mal ein Dashboard gesehen, was aussieht wie eine App?
Wie eine App? Also wie eine moderne App.
Ja, was sich
App
so anfühlt wie eine App. Genau. Wenn du mal überlegst, wie ist Netflix auf deinem Fernseher zum Beispiel.
Ja.
Du hast da deine... Deine Menüführung, die du so swipen kannst, du hast so coole Buttons, du hast Menüs, was sich ausfährt, was weiß ich, das personalisiert sich automatisch, wenn du ganz oft Big Bang Theory guckst, keine Ahnung, dass die andere Sachen vorschlägt, solche Sachen.
Ne? Also ich sag mal, in der Theorie ist ja, sag ich mal, so dieser Netflix-Effekt, den wir auch mal propagieren, wo wir ja sagen, okay, du startest mit den Kacheln und dann so die verschiedenen Ebenen, ja, also das ja, aber natürlich, wenn wir jetzt rein, sag ich mal, auf dieses Look and Feel gehen. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz häufig so, dass du sagst, naja, also wenn ich jetzt private Apps, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nutze, dann ist das immer nochmal ein intuitiver, ein geiler, ein irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, also hast du mehr Bock, das zu nutzen?
Genau, du würdest eine App nicht benutzen, wenn sie sich kacke anfühlt.
Genau.
Warum willst du dann deinen Nutzern von Dashboards, Dashboards sehen besser aus, fühlen sich besser an als früher. Aber warum möchtest du nicht denselben Fokus auf Interaktivität, auf Usability legen bei Dashboards, wie man es bei Apps tut? Da gibt von der Barclay eine Studie, die sagt, 70% aller CEOs sagen, dass Dashboards mehr genutzt werden, wenn sie halt eine entsprechende User Experience, ein gutes UI haben, wo sie sich halt wohlfühlen, was halt Spaß macht. Ne? Und das muss man halt in Dashboards kriegen, sonst kannst du die in die Schublade schmeißen.
Ich meine, ich glaube, es ist ein schmaler Grat. Also die eine Sache ist ja dieses, okay, es sieht intuitiv gut aus, es funktioniert alles. Du hast, sag ich mal, die gewohnten
Fähigkeiten oder Features, die du in der modernen App hast. Das ist eine. Das ist natürlich, dann kannst du auch schnell, ich kann mich mal an einen Porsche-Kunden erinnern, der dann sagte, ja, also, da muss dann schon irgendwie nochmal der Sound reinfahren, wenn dann so eine KPI reinfliegt oder wie auch immer. Oder da muss auch nochmal irgendwie das Auto, muss dann immer auch aktualisiert werden, wenn wir jetzt einen Marken-Relaunch oder was auch immer haben, dass dann der neueste 911er da steht von der Silhouette oder was weiß ich was. Ich glaube, muss man natürlich die Balance irgendwie finden. Und einer hat zu mir mal auch gesagt, ja Kai, warum, wenn die Leute so vergleichen, das war irgendwann auch mal Ralf Schatten hat diesen Vergleich gebracht, sagte, hey Kai, die Leute sagen, ich habe jetzt bei Google was eingegeben und dann steht, keine Ahnung, so und so viel 1000 Treffer wurden da berücksichtigt oder was weiß ich was. Und er sagte, da wird er oft gechallenged und sagt, hey, wieso ist das bei mir? Geht das so schnell und bei euch mit viel, viel weniger geht es viel langsamer. Und er sagt dann, na gut, da steht natürlich auch andere Entwicklungsaufwände und so weiter dahinter und Möglichkeiten. Also wie kriegst du die gute Balance, dass du sagst, okay, geiles Dashboard, intuitiv, so nah wie möglich an der App, aber trotzdem jetzt nicht exorbitant horrend vom Aufwand. Was vermittelst du da auch in der Masterclass?
Also kommt immer ein bisschen drauf an, ist schon richtig. Wir haben auch mal aus Spaß mal geguckt, mit Barcha gebaut und dann mit einem Custom Widget, was quasi dann, wenn du geklickt hast, kam Mario und dann konntest du vom Balken zu Balken springen. So Sachen, musst du das machen? Nee, ne? Das soll ja auch kein Spiel werden.
Ist ja geil, was möglich ist, so. Vielleicht gibt es ja auch Use Cases, die dann das benötigen.
Theoretisch, aber wir haben einen Kunden und da habe ich ein Beispiel eben mit auch für die Masterclass mitgebracht. Die hatten ein Dashboard. Die Informationen waren super wichtig, die da drin waren. War kein Finance-Thema, war eher so ein Marketing-Thema. Also ging eigentlich um die Kundenstammdaten, um zu gucken, wo fehlen irgendwie die und die Attribute und so weiter, weil die halt ihre Kunden personalisiert ansprechen wollen. Und das Dashboard gab's. Aber es wurde halt einfach nicht genutzt. Die Leute haben gesagt, ich check's nicht, das sieht alles komisch aus. Ich will mal, was könnt ihr denn machen? Weil das nutzen dann tatsächlich die, zwar auch ein Autohersteller, tatsächlich die Verkäufer wirklich im Autohaus. Und die haben halt einen Anspruch und die wollen das halt haben. Und dann haben sie gesagt, wir machen ja viel SAP, macht uns ein SAC-Dashboard, was nicht aussieht wie ein SAC-Dashboard. Das haben wir dann gemacht, eben genau mit solchen Sachen. Wir haben so schön so geclustert und gesagt, hier sind deine Performance-KPIs, wie es bei Netflix kennst, da steht Filme, dann hast du deine Filme, dann hast du hier Data Quality, dann hast du da Serien quasi in einem Netflix-Produkt. Das haben wir jetzt gemacht und in den 2 Monaten vor unserem Projekt, oder anders, in den 2 Monaten nach unserem Projekt, im Vergleich zu den 2 Monaten vor unserem Projekt, wurden 5-mal so viele Stammdaten in dem eigentlichen System dann korrigiert, einfach weil die Leute dieses Dashboard dann auch genutzt haben. Wir haben nicht nur ein bisschen rumgebastelt und gesagt, jetzt sieht schön aus, wir haben auch den Klickweg vereinfacht, ein bisschen mehr Interaktivität direkt gefiltert in das System zu springen, wo man Stammdaten ändert. Also war schon mehr als nur ein bisschen hin und her schieben und andere Designs irgendwie mit aufwenden. War schon ein bisschen mehr, aber allein Redesign, sowohl UI als auch UX, hat halt einen enormen Boost auf die Datenqualität gehabt und in deren Fall konnten die Leute dann eben personalisierter angesprochen werden wollen und das ist halt wirklich der Kern der Marke eigentlich. Ne?
Und das ist natürlich auch geil, wenn es dann auch noch, sag ich mal, zum Kern der Marke, weil es ist ja ein gutes Dashboard, ist das, was genutzt wird am Ende des Tages von seiner Zielgruppe und die Ziele. Und wenn du dann sagst, okay, Ziel war, Datenqualität wieder besser zu bekommen und das wird dann tatsächlich damit gemacht. Und dann ist natürlich so diese Optik oder diese Haptik ist halt so dieses Momentum, was du schaffst. Weil du guckst rein, oh, sieht aber jetzt geil aus, was der Elle gemacht hat, ja? Und zusätzlich dann auch, oder Elle und Team, und dann halt sozusagen sind aber auch noch andere clevere Moves, wo du sagst, okay, ist noch mehr personalisiert, es ist dann immer genau auf mich abgestimmt, die KPIs, die mich gerade interessieren oder die Bereiche, für die ich irgendwie verantwortlich bin und so weiter und so weiter. Also wenn da dann, oder wie du sagtest, dann auch noch intuitiv, ich klicke rein und komme dann direkt in das System, kann es anpassen und so weiter. Da beginnt natürlich einfach der Spaß. Aber sag ich mal so, von oben zu sagen, okay, Form schafft Inhalt, ich habe erstmal eine geile Impression, es sieht neu aus, anders aus und merke dann noch, ey, da hat sich sogar noch jemand Gedanken gemacht von den Klickfaden und so weiter und so weiter. Dann hast du natürlich richtige Mehrwert geschaffen und das macht natürlich dann mega Spaß. Die einzige Frage, die mir jetzt noch, und wir haben ja gar nicht mehr so lange, ist noch die Sache, okay, jetzt haben wir das mega geil gemacht und es gibt sicherlich auch Situationen, auch in der Zukunft, warum Dashboards total Sinn machen. Du hast es ja eigentlich schon skizziert, okay, du musst was anpassen und wie gesagt, aktiv dann ja auch werden. Aber wenn man jetzt mal so in Richtung KI-Analytics denkt,
braucht es denn der Sport noch? Also müssen wir das dann überhaupt noch machen? Oder müssten wir jetzt schon wieder, keine Ahnung, das nächste Projekt, was du dann für den Kunden machst, ist dann, okay, jetzt löse ich das schon wieder durch KI Analytics ab, weil ist der Sport, brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr.
Also ich persönlich, das weißt du ja auch, ich bin kein riesengroßer IBCS-Freund zum Beispiel. Ich mag es, ich finde die Botschaft, die sie vermitteln, super. Aber man muss nicht übertreiben mit IBCS, finde ich persönlich. Was aktuell, glaube ich, die KIs machen, wenn man sagt, hier, da und da machen wir in der Sport, das ist einfach wirklich ein bunter Haufen. Also gibt dir das die Infos, die du irgendwie der KI quasi als Input gibst? Ja, stimmt. Macht es das jetzt schon zu dem, was ich beschreiben möchte in meiner Masterclass und das Projekt, was ich eben kurz mal skizziert habe? Nee. Und ich meine, wir sind ja heute hier. Ich muss mich wirklich anstrengen, eine Masterclass, einen Vortrag auf einer von den vier Bühnen zu finden, der nichts mit KI zu tun hat. Das ist wirklich schwer. Ich persönlich, ich bin jetzt auch kein riesengroßer Pessimist, aber mir fehlen noch handfeste Use Case, handfeste Beweise, was wirklich damit geht. Das glaube ich jetzt auch nicht, aber nicht, dass so KI so ein bisschen verpufft wie Blockchain. Das war früher auch so voll, oh, da kann man alles und was weiß ich nicht. Ich habe noch nichts gesehen. Und bei KI, ich nutze es auch, ChatGPT hilft mir sehr viel. Als Beispiel, jetzt kommen ja auch die SAP-Tools, genau, Joule. Und ich habe auch schon viele Previews gesehen, wie das zum Beispiel Planungsapplikationen über Chat steuert und so. Alles coole Gedanken, alles coole Ideen. Braucht man dann noch Dashboards? Ich glaube trotzdem schon noch irgendwo. Irgendjemand muss machen, ob es die KI macht oder nicht. Dashboards wird es so oder so geben. Ich glaube nur nicht, dass in absehbarer Zeit mein Job jetzt gefährdet ist, persönlich von der KI.
Das war auch gar nicht...
Nein, aber ich mache
die Richtung, in die ich argumentiere. Ja, aber ich meine, es ist ja auch, sag ich mal, die Kernkompetenz von dir ist ja nicht, du baust das Dashboard auf, sondern du findest den Weg, das auf die Straße zu bringen. Letztendlich das Problem, was der Kunde dir beschreibt, auf die Straße zu bringen. Wenn der morgen dir das beschreibt und sagt, keine Ahnung, ich will das mit einer KPI-Applikation oder ich will das sprachlich gelöst haben, findest du ja auch eine Lösung. Also das ist ja, glaube ich, eher so die Persönlichkeiten, die es dann eben auf die Straße bringen. Und das ist, glaube ich, ja die Geschichte. Und so wie du ja jetzt auch sagst, an den verschiedenen Stellen. Ich habe das auch wieder in den Projekten gemerkt, wo wir sonst ja immer viel diskutiert haben, so im Requirement Engineering, wo du halt jetzt einfach auch schon sehr, sehr viel ChatGPT füttern kannst und dann nicht den Dialog, sage ich mal, mit ganz, ganz vielen Fachbereichen, sondern erstmal vorab, sage ich mal, damit führen kannst, dann schon, sage ich mal, ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommst und dann halt die kurzen Abstimmungen einfach viel schneller laufen und sagen, okay, jetzt haben wir da noch ein paar Spezifika und das macht natürlich dann schon irgendwie Spaß, beschleunigt das Ganze und dann wirst du ja trotzdem wieder auch als Berater irgendwie besser mit der KI und ohne jetzt, dass du komplett ersetzt wirst.
Ja, ja.
Es mag bestimmt auch Bereiche geben, wo das dann nicht so relevant ist, aber
ich weiß nicht.
Die guten Leute werden weiterhin...
Also je nachdem, wem du zuhörst, kann ja KI alles.
KI kann bestimmt
perspektivisch auch, vielleicht machen. Irgendwann mal.
Also,
KI könnte auch Podcast.
KI kann auch sprechen.
KI kann auch sprechen und Fragen stellen.
Definitiv.
Naja, also werden wir alles sehen. Ich glaube, wir sind ja schon auf einem guten Weg, dass ein KI sehr, sehr gut hilft. Mit Sicherheit auch einige Use Cases komplett ablösen kann. Inwiefern muss ich zeigen, finde ich.
Mega. Also hat mich gefreut, hier mal wieder zum Thema Dashboarding, wie können wir das nochmal in Next Level bekommen? Auch ein bisschen so kontrastieren, zu sagen, hey, wie sieht es mit AI Analytics aus? Wie weit sind wir da schon? Ich meine, der Tobi sieht da natürlich auch sehr, sehr viel durch seine Tätigkeit als Berater bei der PwC. Jetzt haben wir da vielleicht auch mal wieder ein bisschen Realismus reingebracht. Vorhin habe ich ja mit KD auch nochmal dazu gesprochen. Von dem her, da war schon wieder sehr, sehr viel drin. Und jetzt wünsche ich dir und natürlich deinen ganzen Teilnehmenden sehr viel Spaß mit deiner Masterclass. Und dann, schön, dass du da warst.
Danke, ebenso.
Ich habe den nächsten Gast hier und da gibt es tatsächlich eine schöne Connection dazu. Ihr kennt vielleicht noch, dass ich mal in Stuttgart One Day with Jasmin Weinmüller gemacht habe von der BASF. Und jetzt ist ein lieber Kollege, der Lars hier, der auch Jasmin kennt. Das ist ja in diesem Riesenkonzern jetzt nicht so selbstverständlich. Und ich freue mich hier auf der Data Unplugged mit dir zu sprechen. Und er sagt, hey, wir haben auch ein richtig sexy Thema aktuell, Fokusthema bei euch. Data Governance. Würde man jetzt erstmal nicht meinen, dass das so sexy ist, aber du bringst das jetzt so rüber, dass es Sinn macht wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Data Governance ist richtig sexy, vor allem wenn Data Governance dazu führt, dass AI-Chatbots funktionieren. Aber kurz zurück zu Jasmin und der großen BASF. Die große BASF ist gar nicht so groß, wenn man in bestimmten Bereichen ist. Und im Data- und AI-Bereich ist die Jasmin einfach dies bekannt. Die macht Change Management und das ist ziemlich cool, ziemlich gut.
Deswegen, Grüße dann vielleicht auch mal an Sie.
Schöne Grüße an Jasmin, hi. Und Data Governance hat auch viel mit Change zu tun. Also wir hatten vor 2 Wochen einen Workshop mit unseren sogenannten Data Stewards. Mhm. Die bauen Datenprodukte bei uns. Mhm. Klassisch, wir versuchen einen Data Mesh-Ansatz bei der BASF. Mhm. Eben noch ein Zusatz, ich bin bei der BASF Coatings, vertrete hier die Coatings, also die Automobillacksparte quasi der großen BASF.
Das sind nur 10.000 Mitarbeiter?
Nur 10, ja, klein, genau, von 110 bei der BASF selbst. Aber nichtsdestotrotz haben wir ungefähr 35 Akteure da im Datenbereich, Data Stewards, wie gesagt, nennen wir die. Und wir haben jetzt gerade festgestellt, wir haben einen richtig guten Hebel gefunden, um Data Governance einfacher ins Unternehmen zu kriegen, weil du hast es gerade gesagt, Data Governance ist nicht unbedingt sexy. Data Governance ist eher so Regeln, sich an Regeln halten, überhaupt überlegen, welche Regeln brauchen wir, warum brauchen wir die.
Will eigentlich keiner erstmal so in der Definition. Aber wie habt ihr es geschafft?
Jeder macht erstmal gerne für sich selbst, genau. Wir haben es geschafft, dass die Leute jetzt wirklich Bock haben, das zu machen. Also ich meine das ernst, die haben Bock, ihre Daten zu pflegen und ihre Daten sauber zu pflegen, weil AI das braucht. Das heißt, diese schönen Large Language Modelle, die können erstmal mit Tabellen nicht viel anfangen und Daten. Beschreiben wir die Tabellen aber sauber und sagen einem Large Language Model, Spalte Kundennummer ist die Kundennummer eines Vertriebspartners und ich gebe noch ganz viel semantische Informationen mit dazu und dokumentiere das sauber in meinem Tool. Wir nutzen dafür Databricks, das heißt, wir können direkt in Databricks die Dokumentation mitgeben und können das dann wiederum nutzen, um Chatbots zu bauen. Und diese Chatbots sind quasi der Anfang von dem, was die Industrie oder alle hier in der Sphäre gerade so als Agentic beschreiben. Wir waren hier gerade auf der Bühne mit einem super Vortrag von 2 meiner Kollegen und der Claim am Ende war, our future is Agentic. Mhm. Und das ist das, was wir mit der Governance gerade schaffen. Und das ist der Hebel, mit dem unsere Kollegen intern gerade wirklich selbst Bock darauf kriegen, saubere Datenprodukte zu bauen, sauber Metadaten zu pflegen. Wir haben jetzt gerade uns vor 2-3 Wochen da getroffen, mit einer Community von fast 40 Leuten und besprochen, wie soll das ganze Metadaten-, Stammdatenmanagement aussehen für unsere Datenprodukte mit dem klaren Ziel, AI-Chatbots quasi bedienen zu können damit, erstmal mit den Metadaten.
Also so gesagt, ihr habt den Purpose geschaffen, ja, mit, ja, KI oder um jetzt sozusagen das mehr oder weniger langweilige, anstrengende Thema, was die Leute vielleicht nicht so angehen möchten. Data Governance find ich ja extrem spannend, weil, ja, es war gestern auch immer so die Diskussion, ja, wir profitieren vielleicht ja aus vielerlei Hinsicht von der KI, auch in den ganzen Datenmanagement-Bereich, nämlich weil vielleicht viele Tools das unterstützen, es einfacher macht und so weiter, aber eben auch, wenn du das als Purpose hinhältst und sagst, hey, wenn du das möchtest, dann musst du auch das tun. Und wenn du jetzt weißt, warum ich das da unten tue, ja, das natürlich...
Ja, der Hebel ist richtig gut. Also der Purpose oder Hebel, wie man ihn nennen möchte, zu sagen, hey, auch das Upper Management, sag ich mal, es muss ja irgendwie auch von oben gesehen werden, die sehen gerade das Thema Agentic ganz stark. Wir haben auf Vice President Ebene Leute, die ganz stark gerade ziehen und sich auch mit mir häufig unterhalten, fragen lassen, wie kommen wir da hin? Was ist überhaupt ein Agent? Wie werden wir Agentic? Dann ist das eines der ersten Themen, die ich sage, Leute, wir müssen uns unsere Daten erstmal anschauen unten. Sonst brauchen wir nicht über Agentic sprechen. Und das funktioniert echt gut. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiterdenkt, man fängt an, ich habe jetzt gerade von einer einzelnen Spalte gesprochen, einer kleinen Tabelle, das Ganze immer ein Level up, Level up, Level up. Man beschreibt das ganze Unternehmen semantisch in einem schönen Text. Man schreibt einzelne Geschäftsbereiche, man beschreibt seine Supply Chain. Man schreibt wirklich nieder, wie funktioniert das Unternehmen als langen Text, als Fließtext. Und ein schöner Bot wie, oder ein Large Language Model, so ein Bot wie OpenAI, den bereitstellt, kann damit arbeiten. Und dann gibt es noch so coole Integratoren oder so coole Plattformen wie Databricks eben genannt. Die kommen jetzt mit Tools. Das von denen heißt Genie. Ich denke, es gibt viele andere da draußen. Das ist jetzt das, was wir gerade uns anschauen. Und die können mit Hilfe dieser Stammdaten einfach erstaunlich gute Ergebnisse liefern. Einfach mit natürlicher Sprache, wenn ich mit den Daten chatten möchte. Und, ja.
Hast du auch schon so ein paar konkrete Use Cases, wo du sagst, okay, oder ist es jetzt einfach noch, dass ihr jetzt erstmal diese Grundlagen legen musst? Oder ganz konkrete Use Cases, die du im Kopf hast, okay, das erhoffe ich mir ganz konkret davon oder das wollen wir unbedingt? Also, weil das ist ja vielleicht nicht nur, okay, der Purpose ist das, weil du musst es wahrscheinlich auch nochmal für die Leute einzeln runterbrechen, wenn die sagen, okay, du machst das genau dafür.
Ja, einer der klassischen Fälle bei uns ist in einer riesengroßen Supply Chain erstmal der End-to-End-Transparency-Gedanke. Der ist immer schon da. Ich möchte eine Transparenz in der Supply Chain haben. Und seit 5-6 Jahren baut man eben Dashboards. Jetzt gibt es 100 verschiedene Dashboards. Man weiß zum Teil nicht mehr, in welches Dashboard muss ich für was reinschauen. Und jetzt stell dir vor, es fällt in so einer Lieferantenkette ein Rohstoff aus bei uns. Wir stellen einen Autolack her. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel durchschnittliche Anzahl von Rohstoffen in einem Lack sind, aber nicht so wenige. Und es fällt ein Lieferant aus und wir können Produkt A, B, C, D vielleicht nicht mehr produzieren. In der Regel gab es dann sogenannte War Rooms, da kommen dann 30 Leute aus verschiedenen Fachbereichen zusammen in Teams-Meeting oder wie auch immer und überlegen sich, was machen wir, wo ist welches Produkt, wo können wir was produzieren, können wir was verlagern an anderen Standort, wir arbeiten global, das heißt, man könnte eventuell nicht in Deutschland produzieren, sondern in Frankreich oder in China. Stell dir vor, alles ist vernetzt und der Bot versteht das, das Large Language Modell versteht, wo liegen unsere Rohstoffe, welche Rohstoffe sind wichtig für welches Produkt. Dann kann ich den Chatbot fragen. Also das ist die Idee. Unser Agent weiß, hat die Information, wo kannst du was produzieren, in welcher Menge, welche Rohstoffe sind verfügbar und ich muss nicht mehr anfangen, 20, 30 Leute zusammenzubringen, bevor ich überhaupt anfangen kann, mir die Themen anzuschauen, die Daten anzuschauen.
Und jetzt, wie gesagt, ist es ja dann logischerweise ein Prozess, ein Weg, ja. Weg den ihr geht. Aber ihr habt wahrscheinlich ja dann auch schon, sagen wir mal, gewisse kleinere Bereiche, wo ihr dann die Governance entsprechend so aufbaut, dass es passt. Das heißt, geht ihr dann trotzdem da auch noch inkrementell vor oder wie ist da so euer Vorgehen?
Genau, wir haben jetzt gerade ein Beispiel gebaut mit einem im Controlling- und Finance-Bereich. Das ist auch einer der Use Cases, die hier vorgestellt wurde. Ist, muss ich immer dazu sagen, ist ein großer BASF-Case, aber mein Team aus Münster hat echt stark damit gearbeitet und viel bei der Entwicklung mitgemacht. Und zwar ist das der Fox, nennen die Kollegen den, Finance und Controlling Assistant. Ist am Ende ein Teams-Chatbot. Das heißt, du hast in deinem Teams-Environment, du brauchst kein anderes Interface, das ist uns immer sehr wichtig, kannst du es benutzen. Und ich will nicht behaupten, jede Frage im Finance und Controlling, aber sehr viele Fragen im Finance und Controlling, sei es regulatorischer Natur, inhaltlicher Natur oder eben Daten an sich, dort abfragen. Und der Bot antwortet dir. Und der nächste Schritt für diesen einzelnen Bot ist jetzt, den Agentic zu machen. Und das ist wirklich das Paradebeispiel, mit dem wir hausieren gehen quasi, um zu zeigen, guck mal, hier haben wir uns Gedanken gemacht um die Semantik, um die Stammdaten, mach das bitte auch. Einkauf, Supply Chain, Forschung, Entwicklung, die ganzen anderen Fachbereiche, die es da noch gibt, die jetzt gerade dran sind, ihre Stammdaten zu pflegen. Und das ist der Hebel für die Governance.
Mega, also ich finde das cool, immer dieses große Bild zu haben, dann aber auch sich klar bewusst zu machen, naja, ich muss halt auch Dinge, die vielleicht ein bisschen wehtun, aber ich nutze dann diesen Purpose, habe aber dann auch irgendwie kleine Cases darunter, weil ich glaube, das ist immer Use Case getrieben, immer, man muss sich es konkret vorstellen, es müssen direkte Mehrwerte erzielt werden für das Unternehmen und hier natürlich viele sprechen auch einfach nur über KI, überall muss KI draufschauen. Denn wir meinen ja auch, uns irgendwie umnennen zu müssen. Ja. Letztes habe ich auch gehört, okay, wartet, BI or die, hat er euch jetzt jemand kopiert oder seid ihr es immer noch so in Anführungsstrichen? Aber hier jetzt einfach mal zu sehen, hey, ihr geht es einfach konkret an. Es ist ein Team dahinter, die machen das, die haben schon Use Cases, die sie hier auch präsentieren, haben dieses große Bild, sind da on fire. Es ist mega und mir richtig, richtig Spaß gemacht. Jetzt sehr nicht gerne. Immer nur so darüber zu philosophieren, sondern einfach mal konkrete Beispiele zu sehen von einem namhaften Unternehmen wie BASF, die riesig ist. Und jetzt haben wir Jasmin nochmal gegrüßt. Also von dem her, ganz, ganz lieben Dank für deine gerne. Zeit, für deine Insights und wünsche jetzt einfach noch viel Spaß auf der Delan.
Vielen Dank, dir auch, Kai.
Egal. Ciao. Ja, weiter geht's mit meinem nächsten Gast und das ist der liebe Nils von Aurelis. Und meine Lieblingsgäste, die bringen tatsächlich immer Geschenke mit. Ja? Und ich lüfte jetzt mal direkt, ich schaue mal rein. Ich habe gesagt, ich nehme nur Geschenke für meine Kinder an, weil die habe ich jetzt 2 Tage nicht gesehen. Und mal gucken. Also, ich habe Socken. Gut, die sind eher für mich. Ich habe einen
Malblock.
Einen Malblock, sagen, das könnte man für die Ladies auf jeden Fall nehmen. Ich habe Schoki. Ja. Hier gibt es nicht so viel zu essen. Ich habe noch einen Aufkleber, den können Sie auf jeden Fall verwerten, auch in den Malblock. Es gibt einen Stift, okay, da können Sie direkt mitmalen. Und es gibt nur eine Hanuta, das bringe ich dann mit. Und hier den Jutebeutel, oder habe ich noch was drin vergessen? Nein, okay, perfekt. Dann schon mal lieben Dank dafür.
Sehr gerne.
Und jetzt wollen wir natürlich endlich mal einsteigen. Du hast gesagt, hey, dein Herzensthema ist Microsoft Fabric.
Ganz genau.
Und jetzt gibt es ja noch einen Case, dass wir aktuell auch noch bauen. Also ich habe sogar noch irgendwie zu Steinbrüchen und so ein bisschen eine Connection. Wir haben gesagt, hey, wir machen mal jetzt nicht so die fancy, vermeintlich fancy Branche. die aber einen geilen Use Case einfach mit euch zusammen gemacht hat in Fabric. Und da wollen wir einfach mal konkret reinstarten und sagen, hey, was habt ihr so Cooles gemacht? Was waren da Dinge, die dich beeindruckt haben, geflasht haben? Einfach mal ganz konkret ein Use Case, Microsoft Fabric.
Ja, sehr gerne. Guck mal, ich habe dir sogar noch was mitgebracht für deine Kinder. Die grünen Frösche von Haribo, ne? Dann sind wir direkt im Thema, denn grün ist im Moment so meine Lieblingsfarbe. Auf der grünen Welle sind wir unterwegs, sage ich immer, und da halt bei unserem Kunden Basalt AG. Wir sagen eigentlich immer, die Basalt AG macht so aus großen Steinen kleine Steine. Ja, man muss sich vorstellen, die haben verschiedene Steinbrüche in Deutschland unter anderem. Und die haben also den Produktionsprozess aus großen Steinen im Steinbruch, kleinere Steine zu machen, Asphalt, Granulate und so weiter und so fort. Und man kann sich vorstellen, in so einem Steinbruch ist schon ein bisschen was los. Wir hatten eben im Vorgespräch gesagt, Mensch, im Steinbruch ist doch gar nicht so viel. Ne?
Absolut, da wird einfach nur der Müll von der Baustelle hingeschickt, vermeintlich. Oder,
quasi,
oder andere.
Aber wir sind ja hier eher in der Rohstofferzeugung unterwegs. Ja. Ne? Und deswegen ist da schon so ein bisschen was los. Wir gehen immer auf Tour mit unserem Riesenbild von dem Steinbrecher und dem Transporter. Hast du eine Idee, was da noch so in der Produktionsstraße ist von so einem Steinbruch?
Boah, also Menschen wahrscheinlich noch.
Ja, eher in Richtung Maschinen vielleicht.
In Richtung Maschinen gedacht. Okay, du musst das irgendwie walzen, du musst das klein machen irgendwie natürlich. Ja. Du musst es transportieren.
Ja.
Keine Ahnung, musst du auch sprengen vielleicht? Ich weiß es nicht. Also,
oh, das ist eine gute Frage. Dann wäre ich auf jeden Fall mal gerne dabei. Ne?
Weiß ich nicht. Ja, aber löst es mal auf. Genau. Jetzt war ich nicht ganz so kreativ vermutlich.
Ja, alles gut. Also es sind natürlich viele Transportförderbänder natürlich für die Steine, um die überhaupt mal erstmal von A nach B zu bekommen. Es sind aber auch Temperaturmesser für die Maschinen dabei. Es sind Siebe dabei. Ne? Also keine Ahnung, wie beim Goldsieben mache ich mal die Analogie. Ne? Also irgendwie gucken, dass die richtigen Steine oder die richtige Rüste dann durchkommt. Und da kommt schon eine ganze Menge an Maschinen zusammen in so einem Steinbruch. Auch wenn man erstmal denkt, gut, die kloppen da den Stein vom Berg ab und dann mal gucken, was daraus wird. Aber bis dann eben wirklich so ein Granulat entsteht, wo man dann Asphalt letztendlich und Straßenbelag mit bauen kann. Das ist schon ein Produktionsprozess. Ne? Und da kannst du vorstellen, auch da soll natürlich die ganze Produktionsstraße sehr ineinander greifen, im besten Fall ohne Unterbrechung. Ich glaube, schlimmster Fall ist, dass diese Förderbänder ausfallen und dann letztendlich stehen die Steine irgendwie wieder still sozusagen. Ne? Und dann kostet das Unternehmen letztendlich Geld. Ne? Also wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Perspektive drauf. So, jetzt müssen wir irgendwie noch den Bogen
zu Fabric schlagen. Genau, wann endlich kommt Fabric? Also vermutlich werden viele Daten auch entzeugt von diesen Maschinen.
Genau.
Also da haben wir ja die kleine Connection.
Ja.
Ja, was habt ihr da optimiert? Was ist dann passiert?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist Microsoft Fabric? Ne? Das ist eine All-in-One-Data- und Analytics-Plattform von Microsoft als Software-as-a-Service-Lösung. Ja? Das heißt, ich kann alle meine Daten da erstmal reinwerfen. Dafür gibt es so einen genannten One Lake. Ja? Also vielleicht kennt ihr das Lakehouse oder einen Data Lake Storage. Und One Lake ist eben die Dreh- und Angelscheibe für alle Daten in Microsoft Fabric erstmal. Und darüber hinaus habe ich auch noch ganz viele andere Technologien. Ja? Ich kann natürlich klassisch Power BI, eines eurer Lieblingsthemen damit machen. Also Berichte
bauen.
Oder Artos, genau.
Aber auch Fabric,
fair enough. Genau. Und klar, Data Engineering, alles, ne, haben wir tausendmal gehört. Aber was gerade wirklich sehr, sehr häufig angefragt wird bei uns, ist das Thema Echtzeitdatenanalyse. Ne? Denn wir haben heute über Maschinen gesprochen, wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, was passiert in diesen Produktionsstraßen. Und genau hier kannst du auch mit Fabric arbeiten. Ne? Denn dafür gibt es sogenannte Real-Time Intelligence Workloads, also die Möglichkeit von den Sensoren dieser Maschinen, die Daten in die Cloud erstmal zu bekommen, in den One Lake oder in so einen Echtzeit-Daten-Hub, nennen die das. Und von da aus kann ich dann eben ganz viel damit machen. Ne? Und genau da haben wir mit der Basalt AG angesetzt, haben eben erstmal in einem Art POC-Charakter ein, zwei Maschinen angebunden, geguckt, das ist auch Netzwerkthematik und alles, ne? Also bis dann die Daten dann da sind und so, da muss man ein bisschen schauen, aber sobald die dann da sind, kannst du super schnell damit eigentlich Ergebnisse erzielen, ne? Und so haben wir diese ganze Produktionsstraße so ein bisschen abgedeckt, also wie gesagt, wir haben die Steinbrecher, die Sensorik an den Maschinen haben, wir haben aber auch Förderbänder, wo Temperaturen zum Beispiel dann auch angezeigt werden oder Durchläufe beispielsweise. Ne? Und das Ganze kommt zusammen als einen Stream sozusagen und dann stehst du erstmal da und was mache ich mit diesen ganzen Daten, ne? Quasi. Und da gibt es dann halt auch wieder ganz, ganz verschiedene Anwendungsfälle. einfach gesagt, ja, ich habe vielleicht eine Dashboard in meiner Produktion stehen, da sehe ich Maschinenstart, ne? Ich will wissen, ist ja alles im grünen Bereich, ne? Oder im roten Bereich, ich habe heute schon wieder oder die letzten Tage gelernt, gelb ist eher für mutige Leute, ne? Mache ich was draus oder doch nicht. Und genau, deswegen, also bleiben wir vielleicht mal bei grün ist alles okay, rot muss ich was machen. Einfachster Anwendungsfall. Aber man kann natürlich auch diese ganzen Daten erstmal sammeln in dieser Plattform. Ne? Dann sind wir wieder klassisch im Data-Plattform-Bereich unterwegs. Microsoft Fabric ist ja eigentlich das Tool von Microsoft gerade selber für das Thema Data-Plattform. Und mit den Daten kann ich dann halt eben noch mehr machen. Ja? Also ich habe nicht nur die Echtzeitdaten an sich natürlich da drauf, um direkt zu reagieren, sondern ich kann halt eben auch anfangen, keine Ahnung, KI-Use-Cases sogar darauf zu entwickeln. Denn die Module oder diese Workloads habe ich auch direkt in Fabric. Ne? Und das wäre jetzt beispielsweise was, was man so als nächstes machen könnte, nachdem jetzt diese ganzen Standorte angebunden sind, die Maschinen da in den Dashboards live Daten senden und mal gucken kann, was läuft gerade oder was läuft eben gerade nicht, muss ein Ingenieur raus. Ja, und jetzt eben diesen Shift zu machen, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese ganzen Daten gesammelt, vielleicht über ein Jahr. Ne? Wir haben bei Basalt auch historische Daten sogar noch angelegt oder auch nach Fabric gebracht, die gab es natürlich schon. Und jetzt können wir gucken, was ist mit dem Thema zum Beispiel Predictive Analytics, Predictive Maintenance, ne? Also zu gucken, gibt es irgendwelche Hinweise in diesen Daten aufgrund von Temperaturschwankungen, bestimmten Mustern, wo ich sagen kann, okay, Achtung, lieber Ingenieur, liebe Ingenieurin, ne, geh mal besser schon mal dahin und guck mal, ob da alles so im grünen Bereich ist, ne? Da könnte was kommen. Mhm. Und das ist eben auch total spannend. Also haben wir jetzt eigentlich so eine Lambda-Architektur, sagt man ja dann auch häufig, also dann quasi diese Bestandsdaten, die Echtzeitdaten, und die bilden jetzt quasi die Grundlage, um halt auch KI-Use-Cases beispielsweise zu machen. Und dann sind wir ja eigentlich hier auch beim Thema wieder. Ne?
Definitiv. Aber vor allem, es zeigt halt einmal einfach, du musst die Basics auch erstmal machen. Und egal in welcher Branche du unterwegs bist, auch einer vermeintlichen Branche, wo du sagst, okay, große Maschinen und was auch immer, vielleicht nicht so innovativ, keine Ahnung, Steine brauchst du wahrscheinlich immer, wenn du irgendwelche Häuser baust oder irgendwie Gartenlandschaftsbau, I don't know, für was die alles Steine machen, aber da eben auch sozusagen auch da mit modernster Technologie, natürlich gehört es auch erstmal ein Invest, dass man erstmal vorbereitende Dinge treffen mit Daten, erstmal sammeln, anschließend, wie du skizziert hast, und jetzt natürlich, jetzt wird wahrscheinlich der echte spannende Teil, ihr habt eine solide Software letztendlich da implementiert, eine Plattform aufgebaut. Und jetzt zu sagen, hey, was sind jetzt noch weitere Use Cases?
Ganz genau. Maintenance
ist ja wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Schlagwort natürlich, aber darunter fällt wahrscheinlich so viel. Oder mit den Leuten dann vor Ort wieder zu überlegen, hey, uns ist jetzt mal das in den Daten aufgefallen. Ist es tatsächlich auch bei euch so? Welche Fragen stellt ihr euch immer? Wie können wir das noch optimieren? Und dann wahrscheinlich auch am Ende zu fragen, okay, ist es denn jetzt besser geworden, dass wir das Ganze gemacht haben? Ja. Oder war es vorher einfach schon super? Aber vermutlich sind da wahrscheinlich sehr, sehr viele Prozesse, die auch ineinander laufen, oder Geld, was dann einfach auch verbrannt wird, wenn dann irgendwelche Maschinen nicht bereitstehen wenn der Abtransport nicht funktioniert oder vielleicht ja auch nochmal externe Daten irgendwie reinzuziehen, was weiß ich, was dann vielleicht ja auch nochmal eine Auswirkung haben kann. Von dem her mega, mega schön. Und was mich am meisten freut, ist es jetzt einfach mal runtergebrochen. Ich glaube, jeder Fachbereich, jeder hat jetzt irgendwie so ein Bild, große, kleine Steine zu machen und was dann dahinter letztendlich auch mit der Technologie wie Microsoft Fabric entstehen kann. Sehr plakativ, sehr schön, hat mich mega gefreut. Und hier noch zu diesen Fröschen. Ja. Ich war mal als junger Consultant auf einer TDW-Veranstaltung, da habe ich das auch bekommen, habe reingebissen, aber es war nicht ein Frosch, es war, glaube ich, ein anderes Tier. Und ich habe mir dann irgendwie einen Zahn rausgezogen. Von dem her beiße ich da jetzt nicht live rein. Aber ja, Nils, mega. Es war schön, es hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und wünsche dir einfach noch einen schönen Tag
auf
der Decke am Park.
Danke, mega. Danke.
Cool.
Ciao.
So, der nächste Gast ist wieder da, der liebe Christian von Adesso. Eigentlich jetzt Folge 2 in Anführungsstrichen, weil gerade eben die Technik gesteigt hat. Aber wir sind ja so Profis, dass wir es einfach nochmal direkt abspulen und gar kein Problem für uns ist. Vielleicht wird es jetzt besser. Mal gucken,
welche Antworten jetzt kommen.
Ja, genau, also wir schauen einfach mal. Ich meine, Christian hat sich ja ein besonderes Format gewünscht. Er hat ja gestern angesagt, ja, ein bisschen ist ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal Wiederholung. Und jetzt einfach mal ganz viele Fragen, einfach immer diese schnellen Antworten, A, B. Zweifel kannst du ja immer nur falsch liegen, aber
Correct.
Du kannst ja, weiß ich ja jetzt, viele Begründungen auch schon geben. Und so machen wir das jetzt einfach mal wieder, dass wir jetzt hier wieder reingehen. Und wie hast du es so schön? AI or die? Wie sagtest du? Sprachhagel? Nein. Fragenhagel. Okay, schon wieder vergessen. Dann beginnen wir mal mit der Nummer 1.
Hast du diesmal gestoppt?
Aber jetzt spannenderweise auf 20 Minuten, ne? Aber gut, egal. Ich krieg's hin.
Ich kann Fragen zurückstellen, du.
Also, okay, ja, geht auch. Wir beginnen mal mit der 1. Und zwar ist es klassisches Dashboarding versus KI Analytics.
Ja. Ich muss kurz überlegen, was ich gerade geantwortet habe.
Du kommst aus, dass du so hattest immer
begonnen. Ich komme aus dem klassischen Data Warehousing.
Stimmt.
Von daher Dashboarding mit groß geworden. Macht mir auch viel Spaß. Wenn ich auf meine Truppe gucke, ich glaube, die haben momentan sehr viel mehr Spaß als an AI Analytics.
Weil es auch vom Markt stärker nachgefragt wird?
Oder? Ich glaube, es steht mehr im Mittelpunkt ein Stück weit. Es geht mehr in eine programmatische Richtung. Also die Skills sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, muss man an der Stelle ja sagen. Ne? Dashboarding muss ich nicht unbedingt Software-Ingenieur sein, AI-Analytics. Da komme ich oft aus dem Software-Engineering, ein bisschen andere Skills. Und gefühlt ist, da geht gerade ein bisschen mehr der Weg hin.
Okay. SQL oder Python?
Gleiche Antwort wie gerade, ne?
Hatte ich gesagt. Wiederholen.
Ich komme aus dem Data Warehouse.
Das hast du auch beim ersten Mal. So zwei, drei Mal.
Also von
daher, ziehen wir durch.
Für mich, SQL demnach, kann ich sehr gut. Konnte ich sehr gut. Lange nicht mehr gemacht, auch zugegebenermaßen. Und für mich sehr erklärbar mit Mengenlehre und allem drumherum. Ich kann keine Software entwickeln, also kann ich auch nicht Python sagen.
Aber, und jetzt kommt wieder meine Story, die mich persönlich echt geflasht hat, weil ich gemerkt habe, zusammen mit KI-Tools wie ChatGPT, kann ich plötzlich mal programmieren. Und Kleinst-Cases natürlich, also, aber es ist ja dann auch wieder die Sache, die mir Mehrwert bringen, feierst du natürlich. Und zu sagen, hey, dann hast du da mal ein bisschen Code geschrieben, hast dann eine API-Connection noch Richtung YouTube gemacht, das dann wieder weiter Richtung API-Schnittstelle von ChatGPT und dann hast du dann plötzlich Sachen rausbekommen und das, boah, geil. Ja. Also irgendwie natürlich das gefeiert und das ist natürlich trotzdem irgendwie ein schöner Case und zeigt natürlich auch wieder, selbst der Stahl kriegt es sogar schon hin. Also wenn du die richtigen Werkzeuge hast, kannst du die Sachen auf die Straße bringen. Oder das Skillset, was vielleicht gebraucht ist, du musst es auf die Straße bringen. Ja. So, das ist ja dann der Punkt. Dann haben wir hier Data Lake oder Data Warehouse.
Also für dich wieder, ne?
Also obwohl, das letzte Mal hast du es nicht wiederholt. Aber wir hören jetzt auf mit diesem Video.
Machen wir auf, ne? Data Lake an der Stelle. Warum? Wenn ich auf die Paradigmen gucke, kann ich mit einer modernen Data Lake Architektur, wahrscheinlich sagt man dann eher Data Lake House Architektur, ich glaube alle Funktionalitäten, Capabilities vom Data Warehouse mit abbilden. Von daher ist moderner Data Lake gleich eigentlich beides.
Self-Service BI oder zentrales Reporting?
Self-Service, Fan von Autonomie an der Stelle. Klappt nie in Reinkultur. Also es gibt keinen Kunden, bei dem wir unterwegs sind, wo jetzt die perfekte Balance zwischen Self-Service und Standard-Reporting gefunden ist. Ich glaube, das schwankt von links nach rechts. Aber wenn ich viel Autonomie in die Organisation gebe, werde ich automatisch reifer in meiner Data-Maturität, in meiner Autonomie. Und das ist am Ende irgendwie auch die Data-Drivenness, wenn man so möchte. Von daher auf jeden Fall versuchen und gucken, dass es nicht in Wildwuchs artet.
Glaubst du, dass es mit der Komponente KI Self-Service sich jetzt vielleicht auch mal richtig erfolgreich durchsetzen wird
und auf
das
jeden Fall
beschleunigt wird?
Und mehr als bisher, Und das auch gar nicht nur im Dashboarding, wenn wir auf Technologien gucken, was kann ich mir rauspicken? DBT Copilot wurde jetzt letztens global available. Damit kann ich, ohne echt tief SQL oder programmieren zu können, schon Abfragen gegen meine Daten stellen, einfach in natürlicher Sprache. Ist jetzt kein Dashboarding, aber ich kann trotzdem darauf basierend Erkenntnisse gewinnen und der breitet das für mich direkt im Dashboard auf. Mhm. Wenn ich diese Fähigkeiten jetzt noch weiter in die klassischen Tools trage, à la Tableau, Power BI und so weiter, geht der teilweise schon. Ist, glaube ich, echt viel Autonomie notwendig und möglich.
Projekt versus Data Product?
Schließt sich für mich nicht aus an der Stelle.
Jetzt haben wir die Erklärung.
Wenn wir gerade Autonomie hatten, muss ich Data Product sagen, weil Data Product bedeutet für mich auch, dass ich die Verantwortung herausgebe an das Data Product Team. Gleichzeitig kommt total darauf an, was ist ein Data Product? Es gibt nicht die eine Definition und wenn es die eine gibt mal als Standard, dann ist sie in jedem Unternehmen nochmal anders ausgeprägt und dort auch nochmal in 2, 3, 4 Data Product Derivaten. Insgesamt finde ich den Gedanken aber richtig, im Produktlebenszyklus an der Stelle zu denken. Das bedeutet, dafür auch Verantwortung zu übernehmen, um das eigene Datenprodukt zu pushen. Und ich glaube, da kannst du mehr skalieren.
Definitiv. Gibt es auch eine aktuelle Folge von mir und Andreas dazu, was wir so dazu denken. Also von dem her, hört auch da nochmal rein. Wir haben Data Catalog oder Data Lineage.
Data Catalog. Als Techniker fände ich wahrscheinlich Lineage besser, weil da kann ich eine Impact-Analyse machen, wenn ich Dinge ändere. Was passiert dann in Vorsystem und der ganzen Kette wiederum? Aus dem Business kommt, ist mir natürlich der Catalog wichtiger, weil dadurch kann ich erstmal sauber strukturiert erkennen, was für Business-Daten entsprechend habe ich eigentlich in meinen Daten. Da ich momentan mehr businesslastig unterwegs bin, ist für mich der Catalog.
Da ist man ein Fähnchen im Wind, ne?
Es ist doch gut.
Immer, ist doch gut, ist doch perfekt. Strikte Datenkontrolle oder maximale Datenfreiheit?
Maximale weggestrichen, Datenfreiheit. Also gerne Autonomie hatten wir gerade und die Leute machen lassen mit den Daten, alles in einem klar definierten Governance-Rahmen. Aber Skalierfähigkeit kriege ich nur hin, wenn ich Autonomie im Unternehmen schaffe und Verantwortungsbewusstsein schaffe. Hängt dann jetzt am Ende ein bisschen von der Organisationsgröße ab. Ich muss jetzt in einem, vielleicht in ein oder anderen KMU oder in Firmen, wo ich nicht so sehr genau auf die Dateninfrastruktur und die Nutzung Wert lege, dann muss ich auch nicht in eine große Skalierung gehen, dann ist vielleicht die Zentralität auch nochmal die richtige Antwort.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Datenkultur oder die Kultur des Unternehmens, die das dann brutal prägt in die eine oder eben in die andere Richtung.
Und andersrum, ne? Also und damit mit dieser Entscheidung präge ich wiederum die Kultur.
Klar, richtig. Data Mesh oder klassisches zentrales DBH?
Bei allem, was ich gerade gesagt habe, ist es Data Mesh. Aber es kommt natürlich drauf an. Ne? Also das klassische DWH ist richtig und wichtig. Und das, was ich damit machen möchte, also teilweise pixel-perfect Reporting, dedizierte Zahlen auf eine Nachkommastelle, entsprechend im Controlling oder Management brauche ich weiterhin, muss ich halt dann über Data Mesh sicherstellen.
Jetzt habe ich nochmal agile Datenprojekte oder klassische Wasserfallprojekte. Ich meine, wir ein bisschen Projekt, Datenprodukt haben wir schon mal. Jetzt haben wir ganz klassisch Wasserfall oder agil.
Agilität.
Okay, dann bitte auch nochmal eine Begründung. Weil ich habe auch schon Leute gehört sagen, Wasserfall ist auch in verschiedenen Projektkonstellationen.
Ja, das ist auch so, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Ablösung eines Systems habe, da hängen Millionen Lizenzen dran und das ist vielleicht der 31.12. Stichtag, da kann ich gerne daraufhin agilisieren. Am Ende, Agilität lebt ja auch von autonomen Teamentscheidungen, von dem Backlog, was ich ein bisschen selber schneide, von Prioritäten, die ich selber lege. Wenn ich mir genau diese harte Deadline habe, kann es auch sein, dass ich mit Wasserfall vielleicht eins genauer daraufhin steuere. Da kann aber auch Agilität funktionieren. Per se finde ich Agilität die schönere Arbeitsweise. Muss man sich dann im Einzelfall angucken.
Last one. Data Strategy zuerst oder Quick Wins liefern?
Ja, Data Strategy zuerst. Warum? Beide Fallen schon mal mitgemacht, rumstrategiert, hat nicht geklappt, hat super lange gedauert, ganz viel Papiertiger, blöd. Anderen Seite auch schon mitgemacht, Use Case. Beim 4., 5., 6. stellst du fest, so ganz habe ich mich jetzt auch nicht einheitlich hier verhalten beim Vorgehen, bei der Governance. Da muss ich auch wieder zusammenführen. Von daher schmale, schlanke, pointierte Strategie, im kurzen Zeitraum erarbeiten, alle committen sich darauf, alle alignen sich, klares Bild in der Maturität und über die Anwendungsfälle dann die Maturität aufbauen.
Definitiv. Also, wir haben schon gesehen, es ist nicht immer entweder oder. Oftmals ist es auch und oder irgendwie.
Oder das Fähnchen im Wind.
Das Fähnchen im Wind
haben wir auch
gesehen. Von dem her, es war ein schöner Abschluss hier mit diesen entweder oder Fragen. Cooler Input nochmal hier von dem lieben Christian gewesen. Mir hat das den ganzen Tag heute auch wieder Spaß gemacht. Es war ja so ein bisschen spontaner, weil ich einfach hier diese tollen Mikros verteilt habe und gesagt habe, okay, kommt dazu. So bin ich auch zu dir gegangen an den Stand, habe auch einen coolen Stand gehabt von Adesso. Das hat, kommst du einfach mal rum. Und ja, war auch ein großes Highlight, dass nochmal Data Unplugged, also der Marcel persönlich nochmal da war, nochmal ein bisschen so einfach aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie es war so für ihn aus der Veranstaltungssicht. Einfach war eine schöne Zeit hier in dem Tiny House, hat mir mega Spaß gemacht, den Podcast aufzunehmen, gestern wie heute. Ich danke ganz, ganz besonders natürlich den großartigen Gästen, weil die Gäste machen natürlich das Besondere an diesem Podcast aus. Und jetzt wünsche ich uns allen einfach eine gute Zeit. Und last but not least, das habe ich jetzt vergessen, Podcast versus Event oder Event?
Podcast auf dem Event? Das war unsere Lösung, oder?
Das war unsere
Podcast
Lösung.
Podcast auf Events.
Perfekt, also, ciao.